Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 761. Heute blicken wir auf WWE nach WrestleMania. Kreatives Chaos, Entlassungen und jede Menge Call-Ups. Darüber werden wir heute sprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, ich bin wieder da. Ich bin zurück nach meiner, nach meiner Krankheitspause, wo sich auch im März fragt, muss das wirklich sein?
Du hast ja die Krankheitspause auch gleichzeitig für den Urlaub genutzt, von daher ist das schon okay.
Das stimmt.
Doppelt du wurdest auch vermisst, also einige Hörerinnen und Hörer haben nach dir gefragt, wo ist denn der Kai zu WrestleMania? Schon wieder? Nicht bei WrestleMania, er ist auch nicht mehr im Podcast, es ist eine Unverschämtheit.
Ja, wirklich. Also sehr gut, stimmt. Also die Reviews, die hätte ich mitmachen können, da war ich im Urlaub. Die Previews habe ich einen Tag vorher abgesagt. Das tut mir natürlich leid.
Ja, aber der Saladin hat hier sehr, sehr gut deine Stellung gehalten und war jetzt viermal am Stück hier an Bord. Wir haben uns gedacht, ein bisschen Abwechslung auch, dass du mal wieder hier was zu dem ganz großen Thema sagen kannst. Weil natürlich WWE nach WrestleMania ist immer etwas Großes, immer etwas Besonderes und es passiert immer etwas. Wir erwarten immer besondere Dinge nach WrestleMania. Man muss aber auch sagen, Kai, im Gegensatz zu den Vorjahren und so haben wir dieses Jahr etwas getrübte Stimmung gehabt nach WrestleMania. Oder obwohl Nacht 2 sehr gut gewesen ist, gerade Nacht 1 hat viele Entwicklungen aufgetan, offensichtlich gemacht, die viele Leute auch gestört haben. Wie ging es dir da?
Das Witzige ist, dass du häufig, du hast auch irgendwie was Gutes, du gehst mit was Gutem raus, ne? Und dann schafft's WWE, jetzt auch TKO WWE, schaffen es dann immer, um WrestleMania kurz danach für so Corporate News zu sorgen. Ich weiß noch, die Mania, wo ich in L.A. war, wann war das dann, vor 3 Jahren oder sowas, dann hieß es ja auch, oh, Vince McMahon ist vielleicht Backstage oder sowas alles, ne? Wo dann auch noch Rollins rauskam, sein Entrance getanzt hat und dann wieder gegangen ist. Und also irgendwie gibt's dann auch immer so Backstage hin und her nach Mania und jetzt halt entsprechend auch Entlassungswellen natürlich, die man irgendwie auch mal vergisst, bin ich ganz ehrlich, dass die auch immer kommen. Also selbst abseits des Wrestlings und der Storylines, die jetzt auch durcheinander gewürfelt werden, ne? Randy Orton, Cody Rhodes mit und mit ohne Pat McAfee und Jelly Roll, Backlash mit ohne Pat McAfee und Jelly Roll, dieses, also Chaos wäre ein zu großes Wort, Durcheinander hast du so ein bisschen und dann hast du auf einmal noch so Corporate Chaos, wo es heißt, wir haben volle Kontrolle, nein, haben sie nicht, ja, wir können alles sagen, es ist ein komisches Durcheinander.
Ja, und es gab sehr viel Kritik nach WrestleMania an WWE und auch im Speziellen an TKO, an der kreativen Ausrichtung. Und man hat sich zwischendurch auch gefragt, wer hat denn jetzt überhaupt die Kontrolle? Ist es noch der gute Paul Levesque oder ist es dann doch jemand, der über ihm steht? Und da gibt es natürlich einige, weil WWE ja nun mal zum großen Mutterkonzern TKO gehört. Und da haben wir ja schon im Vorfeld darüber berichtet, dass zum Beispiel die Einbindung eines Pat McAfee in den Main Event anders geplant gewesen ist im Vorfeld, sondern dass dieser Einwurf wirklich ganz von ganz oben kam, nämlich da im Speziellen von Ari Emanuel, der ja zum einen CEO bei TKO ist, aber der vor allem auch der Manager von Pat McAfee ist und den man da versucht hat aufzubauen. Der soll zum neuen Sylvester Stallone, war immer der Punkt. Ich habe mich immer gefragt, was soll das sein? Was soll denn der neue Sylvester Stallone sein? Aber ja, lass mal so stehen.
Aber auch so dieses, ist jetzt der Manager. Ey Leute, ich habe einen richtig guten, den wir einsetzen können. Und zwar meinen Jungen. Also das ist, also ich fand generell dieses ganze Ding rund um Ari Emanuel und Pat McAfee schon so komisch. Weil, also, als ob du da unbefangen dran gehen kannst, wenn du der Manager von dem bist. Also ich bitte euch, also ich fand das alles auch sehr lächerlich. Und es ging dann ja auch so weit, deswegen, das hatten wir schon gerade vorher drüber gesprochen, vor dem Podcast, du hast da noch immer viele News vor Mania, ne? Und manchmal werden News auch nochmal so ein bisschen heißer gekocht, weil dann klickt sich das besser, wo es dann auch wirklich hieß, denn auch eine große Kritik rund um Mania war ja auch die Sache, dass es viel zu viel Werbung gab. Und dann, du hast schon auch gesehen, diese Vergleichspostings, wo es dann eben war, ja, es gab so viele Minuten Wrestling und so viele Minuten Werbung zum Beispiel. Wo es dann auch so war, wie kann das sein? Es ist eigentlich nur eine große Werbeshow. Bei diesen Posts denke ich mir so, ah, ist schon krass. Ich hätte aber gerne einmal auch so Vergleichsposts. Also wie es vorher war. Also wie viel Werbung gab es letztes Jahr? Wie viel Werbung gab es das Jahr davor? Weil jetzt hast du ja erstmal so die nackte Zahl. Es gab mehr Werbung als Wrestling. Aber ich hätte gerne einmal diesen Vergleich ist es wirklich jedes Jahr mehr geworden. Es fühlt sich halt so an, aber da würden mich mal wirklich die nackten Zahlen interessieren. Und das Problem ist, was ja auch vorgeworfen wurde, dass es sich trotzdem nicht anfühlt wie eine WrestleMania, gerade bei Nacht 1. Das war ja auch so die Hauptkritik, dass das Larger-than-Life-Feeling fehlt, dass die Seele, die Liebe irgendwie fehlt. Das war ja auch eine Kritik, die man dann weniger aus Business-Sicht, sondern also auch so aus Fansicht auch viel gehört hat.
Aus Berichterstatter-Sicht natürlich auch. Ne? Wir haben das ja auch sehr, sehr stark moniert. Das Nacht 1 war für mich eine Katastrophe, bin ich ganz ehrlich, was vieles angeht, was das Storytelling angeht. Der Main-Event war einer der größten Clusterfucks, den ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Du hast eine unglaubliche Downtime gehabt. Im Endeffekt gut, dass man hier einen Pat McAfee noch irgendwie aus dem Ding rausgeholt hat, aber nichtsdestotrotz war das natürlich ein Matchablauf, der absolut chaotisch gewesen ist. Heel-Face-Dynamik, absolut wirr, was man hier präsentiert hat. Und du hast gerade das Stichwort seelenlos angesprochen. Das hat ja der gute Ariel Helwani, der ist ja ein bekannter MMA-Wrestling-Journalist und Moderator, hier aufgebracht. Und da steige ich mich gleich einfach ein mit dem Zitat. Und er hat gesagt, es fühlt sich seelenlos an und sie müssen das erkennen. Denn ich weiß, dass dort sehr kluge Leute beteiligt sind und arbeiten. Sie sind weder neu im TV noch im Sport. Sie müssen herausfinden, wie sie die Seele wieder in ihr Produkt zurückbringen. Sie ist nicht vorhanden. Und ich finde, das war am Samstag und am Sonntag sehr deutlich zu sehen. Sie ist nicht da, die Seele. Hast du das auch so gesehen? Also ich finde, am Samstag kann man das kritisieren. Sonntag fand ich es weniger, wenn ich ganz ehrlich bin. Was wir aber zum Beispiel auch moniert haben, war generell auch die Produktion. Also klar, Entrances und so, ja, Pomp und Gloria. Aber ich glaube, was auch so zur Seele ein bisschen mit dazugehört, sind zum Beispiel Backstage-Segmente, Promos, Hype-Videos, gerade bei einer WrestleMania, die alles zusammenführen soll, wo du auch vielleicht Leute hast, die sagen, ich schaue nur einmal im Jahr WrestleMania, ich möchte vor dem Match nochmal reingeholt werden, sozusagen in die Geschichte. Und das also hat klar, diesmal sehr gefehlt.
Wir machen da ja häufig Gags drüber, wo wir sagen so, ah, cool, Kickoff-Show gucken. Jetzt können wir die gleichen Videos schauen, die wir nachher nochmal sehen werden. Aber ich glaube, jeder von uns kann auch so aus dem Stegreif 3, 4 Hype-Videos nennen, die sich so in dein Hirn eingebrannt haben. Ne? Also, und davon hat doch WWE auch immer gelebt. Also dieses, du sagst, okay, jetzt nochmal so in 3 Minuten mit irgendeiner geilen Musik dazu nochmal die Fehde zusammengefasst. Dass du so auch wirklich sagst, okay, jetzt habe ich Bock, jetzt bin ich heiß. Klar, das brauche ich jetzt nicht für, keine Ahnung, Mid-Card-Match Nummer 3, ne? Aber gerade so für die Main-Events und für Titel-Matches, dass sich das doch nochmal groß anfühlt, dass du weißt, okay, um was geht's hier? Lass es, also du kannst damit ja auch vielleicht so ein Match, was einfach so zusammengewürfelt ist, nochmal irgendwie epischer wirken lassen. Aber warum so ein Video schneiden, wenn er halt einen Werbeclip zeigen kannst, der dir Geld bringt? Und das ist so ein bisschen dieses Problem, dass man mittlerweile, wenn man Wrestling-Fan ist oder auch über Wrestling podcastet, sich auch immer mit dieser Business-Sicht beschäftigen muss. Dieses so, ja klar, das macht das Produkt besser, aber das und das bringt denen mehr Geld. Und irgendwie kippt die Waage, eigentlich ist auf der einen Seite gar kein Gewicht mehr. Das ganze Gewicht ist nur noch auf der, das bringt dann halt Geldseite. Und ich finde, das merkst du und das killt dann halt auch so Sachen wie die Seele. Weil es gab ja auch diese Infos, wo es dann hieß, ja, man kann Promis reinbringen. Man ist sich auch bewusst, das vergraut auch einen gewissen Teil der Kernzielgruppe, aber die sind eh relativ treu. Außerdem kriegen wir halt neue Leute rein, die dann auch sagen, also du hast ja auch dann diese Superbowlisierung von der WrestleMania. Ist den Leuten doch egal, die sind einfach da, das sieht für die groß aus, ne? Die zahlen ihr Geld, fertig. Und das ist halt das, was auch so ein bisschen die Seele killt. Du merkst das ja auch anhand der Stimmung in Hallen, Stadien.
Ja, man muss dazu sagen, dass hier ein Ari Emanuel, darf die jetzt nicht durcheinander werfen, also der TKO-Boss und Endeavor-Boss, dass der hier aktiv ins Geschehen eingreift, das ist nicht das erste Mal. Ne? Er war auch in den Vorjahren zum Beispiel, dass ein The Rock nochmal mit eingebunden wird. Damals, ne, hier, deine Seele und so, ne. Da war er auch einer der treibenden Kräfte dahinter, wo er gesagt hat, hey, das Ding verkauft sich nicht ausreichend, wir brauchen jetzt irgendwas, was dann nochmal Aufmerksamkeit kreiert. Das ist nicht das erste Mal. Allerdings muss man sagen, damals war das so zum Guten, zumindest in dem Augenblick bei Elimination Chamber und davor, ne, als dann der John Cena Turn gekommen ist, das hat ja wirklich gut funktioniert, einen großen Knall verursacht. Pat McAfee war der totale Rohrkrepierer, muss man ja sagen. Und der hat sich ja auch inzwischen ja auch selbstkritisch geäußert und hat auch gesagt, ja, dass er quasi selber rausgegangen ist aus der ganzen Geschichte. Deswegen, ich kann diese Kritik sehr, sehr gut nachvollziehen. Und zugleich, nachdem jetzt ja diese Woche auch noch die Gehälter hier veröffentlicht worden sind, da muss ich schon auch wieder so ein bisschen meine Stirn runzeln tatsächlich. Also weißt du, wie viel, also natürlich zu den Topverdienern hier gehören natürlich die Namen, die wir jetzt gerade genannt haben. Also wie Leute wie Ari Emanuel, wie Mark Shapiro.
Er ist dann auch CEOs und COOs, ne? Also
genau.
Wäre komisch, wenn nicht.
Ja, ja, aber weißt du, wie viel Ari Emanuel, also der führt hier die Gehaltsliste an, sozusagen, muss man hier sagen. Also auch noch vor The Rock und vor Triple H und so weiter. Weißt du, wie viel der im Jahr bekommen hat?
Wie viel kriegt er?
67,4 Millionen US-Dollar.
Ich würde auch gern 67,4 Millionen US-Dollar bekommen.
Mir wird schon ein Zehntel davon genügen. Ich will ja nicht so gierig sein. Mark Shapiro übrigens 42,6 und Nick Khan mit 24,3. Und der bekommt natürlich auch noch, der ist ein großer Teil von Bonuszahlungen. Also der hat 7 Millionen Dollar Bonuszahlungen bekommen. Also sind schon Summen. Da schlackerst du mit den Ohren. Und wenn du dann eben auch schaust, was so ein durchschnittlicher TKO-Mitarbeiter verdient, der oder die bekommt nämlich dann nur 82.428 Dollar.
Aber gut, ich glaube, das kannst du auf jedes Großunternehmen runterbrechen.
Absolut, absolut. Aber das kann man auch wiederum sagen, vielleicht ist das auch ein Problem. Und ich finde auch, dass, egal in welcher Position du bist, eine Summe von über 60 Millionen Dollar hat man nicht verdient. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist einfach was, das zeigt die große Problematik, die wir da haben. Und dann sind das eben auch noch die Entscheider, die sagen, nee, also ich finde, die Fans, die sollen ruhig mal 1.000 Dollar für die Tickets bezahlen. Oder auch gerne mal mehr. Die können auch mal gerne mit dem Bus fahren und können dafür dann, ich weiß nicht mehr, wie viel es gewesen ist, 5.000 Dollar oder wie auch immer.
Für die Colorado Bus-Tour?
Was?
Für die Colorado Bus-Tour meinst du?
Ja, genau.
9.999.
Wie viel? 9.999?
Ja.
Natürlich, 9.99.
Ja.
Habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Aber du verstehst diesen moralischen Ansatz, den ich da vertrete. Ich weiß, das ist leider etwas, was sicherlich auch viele Leute anders sehen werden, aber ich finde das ein Zoom.
Also ich bin auch komplett bei dir. Mir ging es eigentlich nur darum zu sagen, das ist jetzt kein Ding, was bei TKO jetzt neu ist oder sowas. Ne?
Also, nein, gar nicht. Wie gesagt, es ist ein grundsätzliches Problem in der Wirtschaft und in ganz vielen Unternehmen.
Also ich bin da auch komplett auf deiner Seite. Das Problem ist halt einfach nur, du merkst natürlich, also auch ein Vince McMahon, der ist ja so reich, weil der viel Geld verdient hat. Ne? Der ist jetzt auch nicht, der wird jetzt auch bei WWE, also es ist einfach nur WWE, war nicht sagen, Leute, ich mache das hier für 3,50 und Handschlag, ne? Quasi wie ein Indie-Wrestler. Man muss aber einfach sagen, du merkst immer mehr, dass es noch krasser gewinngetrieben ist. Immer mehr, also so dieses, es gibt keine Grenzen mehr. Also die Grenze ist einfach nur das, was man maximal ausschöpfen kann. Und du siehst dann, die Grenze ist irgendwie erreicht, wir verkaufen nicht genug Karten, dann gehen wir runter mit den Preisen. Das ist das Problem. Weil es wird ja geguckt, wo können wir einfach jede Marge hochfahren, ne? Also, das hast du ja auch, so dieses, keine Firma wird einfach sagen, Leute, wir sind nur die guten Leute und habt eine gute Zeit. Aber es gab halt so Sachen, wo du sagst, okay, WWE-Merch war mal einen Tacken günstiger zum Beispiel und es hatte eine viel bessere Qualität. Solche Sachen. Und jetzt ist es teurer und viel beschissener, weil hast ja mehr Gewinn. Da zahlst du dann in der Produktion vielleicht nur noch ein Drittel, aber nimmst mehr Geld ein. Und das sind so Probleme, die ich halt sehe, dass du mittlerweile nur noch der Dumme bist. Und das hast du dann zum einen mit Ticketpreisen, das hast du zum einen dann auch mit Sachen wie Merch. Du hast es aber auch mittlerweile durch solche Eingriffe in Storylines, dass dann irgendwie von oben entschieden wird, mach mal so und so ist besser. Ja. Weil wir dadurch vielleicht X% mehr Tickets bewegen können, ist doch egal, ob sich die Leute darüber aufregen. Und das sind ja trotzdem gefährliche Entwicklungen. Also wir kommen noch aus Zeit, wo noch die McMahons rausgekommen sind, Shane, Stephanie, Vince und auch Vince McMahon Light, Triple H. Also McMahon Light, meine ich, ne?
Ja.
Als Angeheirateter, so nicht falsch verstehen. Wo sie waren so, ja, tut uns alle leid, oh, wir hören wieder auf euch. Ne? Gefolgt auf Zeiten, wo Triple H rauskam und so da sagte, oh, ja, mein Freund Mark beschwert sich über das Produkt, ist mir doch egal, was Mark sagt. Also, wir sind ja schon durch so drei Wastelands gegangen. Aber jetzt baust du halt nochmal ein Corporate Wasteland auf.
Ja, in einem anderen Weg. Und Trotzdem, also wir haben jetzt über die Zahlen gesprochen. Ich will das gerade ganz kurz hier noch unterfüttern. Natürlich hat sich jetzt WWE auch diese Woche wieder dafür gefeiert, was sie da in Las Vegas gezeigt haben. Also da wurde eine offizielle Pressemitteilung rausgeballert, wo dann eben erklärt worden ist, was für ein riesengroßer Erfolg WrestleMania gewesen ist. Dass man 106.072 Zuschauer verteilt oder Tickets verkauft hat, ne, über die zwei Tage. Es werden nicht 102.000 Zuschauer gewesen sein, weil viele natürlich auch zwei Tage beide Shows quasi mitgenommen haben. Ist aber trotzdem ein deutlicher Absturz quasi hier, was die Zuschauerzahlen angeht. Nämlich das, davor waren es noch 124.000 und ein paar zerquetschte. Aber da gibt es keine genauen Daten zu, das hat WWE nicht veröffentlicht. Ich würde mal davon ausgehen, dadurch, dass man die Ticketpreise so angehoben hat, dass man in einem ähnlichen, wenn nicht sogar höheren Gewinnspektrum gelandet ist, wie im Jahr davor. Ne, trotz dieser 17.000 oder 18.000 Zuschauer weniger, die man da
schwierig zu sagen. Also weil, du musst ja auch sagen, es waren ja deutlich weniger Karten weg und es sind dann erst Karten nochmal mehr weggegangen, als die Preise stark reduziert wurden. Ne? Also dann hast du halt den Oberrang verkauft, aber mit jeder Oberrangkarte hast du vielleicht 200 Euro weniger gemacht, also ich rede von so einer Kombikarte, als im Jahr zuvor. Das, also natürlich die Frage, aber hast du vielleicht in anderen Plätzen, die vorne sind, mehr eingenommen? Also es ist, ich glaube, das kann man so pauschal jetzt noch gar nicht sagen. Das müsste man wirklich aufrechnen. Also weil auch da, ne, eine Firma, die komplett auf Geld einnehmen ausgelegt ist, die haben die Kartenpreise ja auch nicht reduziert, weil sie auf einmal gute Leute geworden sind.
Nö, die haben sie reduziert, weil sie die Arena nicht voll bekommen haben. Aber zugleich haben sie eben auch alles vermarktet, was nicht hit- und nagelfest gewesen ist. Und da gab es ja auch schon die Meldung, dass sie hier 32 Marketingpartner an Bord gezogen haben. Ne? Von Snickers über 2K, über Riyadh Seasons, Ram, DoorDash, Wingstop und so weiter und so fort. Pepsi und ich weiß nicht was. Ne? Also alles Mögliche. Und man darf auch nicht vergessen, dass man halt eben da drumherum noch eine ganze, wie soll man sagen, eine Eventreihe sozusagen gemacht hat. Und man hat den WWE-Club oder die Club-WWE, Entschuldigung, so rum, noch vorgestellt. Ne? Also noch eine weitere Möglichkeit, um zusätzlich Geld für bestimmte Vorteile hier aus den Leuten rauszupressen.
Das ist auch heftig.
Ne? Und das ist halt eben auch ein Problem. Und man hat eben hier auch noch einen Rekord aufgestellt, was eben Social Media angeht, mit 1,3 Milliarden Views querverteilt über alle Plattformen, also 18% mehr als noch im Vorjahr. Und auch darüber wird man natürlich Geld verdient haben. Und don't get me wrong, ne, versteht mich nicht falsch, ich finde das vollkommen okay. Alle sind da, um im Wrestling Geld zu verdienen, egal ob es die ganz kleine Indie-Promotion ist oder halt eben der große Marktführer. Es ist nicht so, als ob man das alles nur für die Ehre, für die Liebe zum Wrestling macht. Vollkommen okay. Das Problem ist eben dieses Ausschlachten, dieses Ausnutzen der Fantreue und das ist eben was WWE zuletzt sehr stark getan hat und was Ariel Helwani ja hier angesprochen hat mit diesem Punkt seelenlos. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, weil man hat gerade das Gefühl, dass WWE ausgehöhlt wird durch das, was da eben im Hintergrund abläuft. Und damit kommen wir wieder zu der kreativen Kontrolle zurück, weil da hat nämlich Mark Shapiro diese Woche noch oder vergangene Woche noch im Interview gesagt, dass am Ende vom Tag TKO die volle Kontrolle über die kreative Ausrichtung von WWE hätte. Und da gab es natürlich, das war der direkte Bezug auf die Geschichte mit Pat McAfee. Der Punkt dahinter ist wohl, dass man diese kreative Kontrolle sehr, sehr selten nutzt. Also auch die Chefs quasi intern bei WWE und auch die Wrestler und so weiter und so fort, die wissen, dass die Macht von ganz oben kommt, aber die wird relativ selten genutzt, Kai. Aber trotzdem, wir haben jetzt diese zwei Ansätze gehabt, wo sie mal genutzt worden sind, Pat McAfee und der Final Boss und der Heel-Turn von John Cena in dem Fall auch. Es ist mal Hit und Miss und da frage ich vor allem auch, sollten Business-Leute, die nur begrenzt Einblick und Ahnung und vielleicht auch ein Gefühl für die Materie haben, also für das Wrestling, sollten die das finale Wort haben?
Also ich glaube, also was heißt, sollten sie es haben? Also ich glaube, das ist einfach die Realität, ne? Dass es so ist. Also ich glaube, jeder von uns, der irgendwo arbeitet und angestellt ist, weiß, dass irgendwo von oben Leute kommen, die sehr viel Geld verdienen und sagen, mach das so und so. Ne? Auch wenn diese Leute nicht zwingend Ahnung haben von dem, was sie sagen. Ich glaube, das ist die Arbeitswelt. Ne? Dann kommt halt jemand, der so mit zwei Fingern in seinen PC tippt wie Friedrich Merz und sagt dir, mach das doch mal so und so. Ich habe mir gedacht, ich bash heute einfach Friedrich Merz.
Nee, ich merke das schon.
Hat auch verdient. Und das ist halt häufig dieses Problem. Dann kommen ja Leute von oben, die haben dann gewisse Kennzahlen im Blick und sagen, wir müssen das so und so machen. Ja, macht das Sinn? Nö, aber das erreicht halt eben Wert X. Und das legitimiert halt sehr viel. Ne? Sollte ein Einsatz von einem The Rock Ticketpreise ankurbeln und du hast Kennzahl Ticketverkäufe erreicht, dann ist es ja gut. Was danach kommt, ne? Das ist ja, oder was dann auch beim Pat McAfee mit einem Backlash ist, also ich meine nicht das Event, sondern mit negativem Fan-Backlash, das ist erstmal das Problem, um das sich dann die anderen Leute kümmern müssen. Aber erstmal ist das aktuelle Problem gelöst. Und ich glaube, so wird das halt auch gehandhabt, weil es geht ja auch nicht darum zu sagen, ich möchte jetzt kreativ in das Produkt eingreifen, weil ich das Produkt besser machen möchte, sondern es ist ganz einfach nur, es gibt Problem X und Lösung von ganz oben ist Y. Und das machen wir. Was danach kommt, was daraus resultiert, da müssen sich andere Leute drum kümmern. Das ist ja auch so ein bisschen, wie wir das damals gesagt haben, mit The Rock kommt raus und zählt 1, 2, 3. Ja, was hat denn das zu bedeuten? Keine Ahnung, ist aber ein cooler Moment.
Ja.
Also.
Man muss hier dazu sagen, dass natürlich auch jetzt gerade auf der Road to WrestleMania viele Promis dabei gehabt haben, ne? Also Promis im Sinne von Streamern und anderen Persönlichkeiten, Musikern. Und dass man die so prominent eingesetzt hat und auch gerade zum Beispiel dieses Six-Man-Tag als Opener hier gewählt hat von WrestleMania, ne? Mit Logan Paul, I-Show Speed und Austin Theory gegen die Usos und LA Knight. Das war kein Zufall. Da geht es natürlich auch darum, dass man hier bei ESPN lief in der ersten Stunde. Auch das Obafemi gegen Brock Lesnar da eben ganz voll mit dabei gewesen. Auch das war kein Zufall. Man wollte einen Brock Lesnar hier bei ESPN haben. Also dann man nimmt hier schon sehr, sehr klare wirtschaftliche Entscheidungen vorweg, um sozusagen das Produkt größer darzustellen, um damit noch mehr Aufmerksamkeit zu kreieren. Meine Frage jetzt an dich wäre hier eben, muss das nicht unglaublich frustrierend auch sein für die Leute, die tagtäglich mit dem kreativen Prozessen hier betraut sind? Also stell dir mal vor, du sitzt da, bist ein, ne, auch ein Triple H wird natürlich immer wieder da in die Diskussion wahrscheinlich mit eingebaut werden, aber schlussendlich ist er dann der sagen muss, ja, okay, machen wir so, ne? Aber muss das nicht auch gerade für die ganze Kreativabteilung super frustrierend sein, wenn da jemand ankommt und sagt, ach übrigens, ja, wir wollen jetzt hier den Streamer XY, wollen wir noch ein Match drin haben. Ihr habt noch 2 Wochen Zeit, baut den mal ein, ESPN möchte ihn gerne haben.
Also ja, natürlich, das stelle ich mir super frustrierend vor, aber auch da ziehe ich wieder den Bezug, also das ist, glaube ich, die Arbeitswelt. Also ich bleibe dabei, ich glaube, jeder, der irgendwo im Büro ist, kennt das oder der irgendwo arbeitet, dass irgendjemand kommt, der eine super Idee hat, die du halt umsetzen musst dann. Ne? Und dann denken sich alle, die damit tagtäglich arbeiten, was ist das für ein Müll, den ich hier machen muss, aber du musst es eben dann machen. Von daher, aber ich bin da bei dir. Ich finde, was mir aber noch wichtig ist, gerade auch bei diesen Celebrities oder auch hier bei den Sachen, man muss zumindest so ein bisschen zugute halten, das hatten wir ja schon immer. Ne? Also ob jetzt irgendwie TKO kommt und sagt, mach mal so und so, oder ob der alte Mann kommt, Vince McMahon, und sagt, mach mal so und so. Ne? Nur weil der jetzt mehr im Produkt drin war, war der ja trotzdem geisteskrank out of touch irgendwann.
Ja.
Also das hatten wir halt auch.
Das lag aber an anderen Gründen.
Ja, genau. Aber im Endeffekt war es halt beides mal, jetzt doof runtergebrochen, der Geschäftsführer, der kommt und sagt, ich habe die bessere Idee. Mach das mal. Ne?
Nettie, pups mal.
Zum Beispiel. Und das eine war irgendwie, weil er dachte, er hat die witzigen Ideen und er weiß, was die Leute sehen wollen. Und jetzt ist es eben, dass dann gedacht wird, wir wissen, wie wir noch mehr Geld und Aufmerksamkeit verdienen. Ne? Also ist natürlich Whataboutism, das eine rechtfertigt das andere nicht. Aber man darf halt nie vergessen, weil Leute immer so sagen, so WWE aktuell ist Müll und so wir kommen nur aus einer guten Zeit. So, nee, wir kommen aus Shorty G und Roman Reigns, der Hundefutter frisst und sowas. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Das macht das natürlich alles nicht besser. Aber das sind halt Probleme, über die wir schon immer gesprochen haben. Das ist ja das Gleiche, wie zum Beispiel, wie oft haben wir darüber gesprochen, wo wir sagen, es muss doch super frustrierend sein, du bist Champion, trägst die Company nie auf deinen Schultern. Und dann heißt es, ja, es ist Mania Season, also schon Zeit für Goldberg, oder Leute? Also das hatten wir ja auch.
Schöne Grüße an Chris Jericho und Kevin Owens an der Stelle.
Ganz genau das meine ich. Das hatten wir ja auch. Und auch Celebrity Involvements hatten wir ja auch. Natürlich auch da, mein Lieblingsbeispiel, so, ey, wir hatten Snooki auf einer WrestleMania-Card. Also so, auch solche Sachen, das gab's ja, das ist jetzt ja nichts Neues, was TKO reingebracht hat.
Nee. Ne? Das ist,
nur
haben wir ja auch jetzt, schon diverse Male gesagt, Celebrities und WrestleMania gehören irgendwo zusammen. Das ist ja natürlich eindeutig
also
das, so, ja.
Vielleicht geht zurück bis WrestleMania 1 und sowas alles. Das hast du natürlich immer. Nur jetzt guckt man da so ein bisschen anders und ein bisschen mehr drauf, weil das Problem ist, auch da wieder ganz oft runtergebrochen, wenn jetzt Vince McMahon sagt, du bist Shorty G, Chad Gable, du bist der kleine Mann, ne? Ist witzig. Dann saßen wir hier und haben uns gesagt, ja, ist schon auch sehr dumm und was gucke ich hier eigentlich, ne? Jetzt ist aber dieses Problem, dass da jemand sitzt, der sagt, schmeiß mal Pat McAfee rein, das und das ist die bessere Idee. Wir aber quasi noch so als Side-Effekt für das alles viel mehr Geld zahlen müssen. Also, dass Wrestling irgendwie doof gebookt wurde zu Vince McMahon's Zeit, das hat uns einfach nur genervt, weil es das Produkt schlechter gemacht hat. Jetzt greift er aber ins Produkt ein und auch irgendwie in unsere Geldbeutel. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, viele Fans nochmal mehr stört, weil wenn irgendwas doof ist und du zahlst dafür $50, sagst du, ja, ist halt irgendwie blöd, aber gab auch coole Sachen. Wenn du aber sagst, irgendwas ist doof und du zahlst dafür $500, dann ärgert sich natürlich viel, viel mehr, dass irgendwelche Leute da meinen, die hätten die bessere Idee.
Ja. Ja. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde, das ist gerade eine, ich finde, WWE befindet sich da am Scheideweg, auch gerade was die Bindung zu den Fans angeht. Der Saladin hat letztes Mal das Wort Entfremdung verwendet. Das geht einher quasi auch mit Ariel Helwanis Seelenlos. Siehst du das auch so? Droht WWE hier seine eigene Fanbase zu verlieren? Also vergrenzt man die komplett? Wir hatten da letztens schon mal einen eigenen Themenpodcast zu. Ja. Und ich habe das Gefühl, dieses Thema, das wird ja jetzt gerade nach WrestleMania, das ist noch aktueller denn jemals zuvor.
Die Frage ist, also geht's denn da weiter mit dieser Entfremdung oder sagen wir einfach seit 4 Jahren, dass sich WWE entfremdet und gucken es alle trotzdem konstant weiter. Also, was hatten wir für eine riesige Diskussion auch über Entfremdung und ist das noch meine Company, als diese ganze Sache mit Saudi-Arabien aufgekommen ist?
Mhm.
Da haben wir auch über die gleichen Sachen gesprochen, die immer noch genauso nervig sind. Aber wir sitzen immer noch hier und gucken es. Also die Frage ist, und auch das kann ja jeder nur für sich selbst beantworten, gibt es irgendwann diesen Punkt, wo du sagst, es geht so weit weg von dem, was ich eigentlich mag, dass ich es nicht mehr schaue? Oder sind wir alle, ich nehme mich auf jeden Fall damit ein, einfach treu doofe Wrestling-Fans?
Oder WWE-Fans, ja.
Ja, genau, ganz stimmt. Oder sind wir einfach treu doofe WWE-Fans? Und vielleicht auch natürlich durch Headlock bei uns nochmal anders. Ich glaube, ich packe mich schon eher in die, ich bin einfach ein treu doofer Fanschublade.
Wir sind ja häufig mal in der Vergangenheit gefragt worden, so was müsste passieren, damit ihr WWE nicht mehr verfolgt? Und wir haben damals schon relativ klar gesagt, so, wahrscheinlich wird das nicht passieren. Es muss schon einen sehr großen Krach geben oder irgendwas wirklich Unverzeihliches. Und de facto haben eigentlich fast alle großen Krache durch, wenn man mal so ganz Blödes formuliert, ne? Von Überkommerzialisierung über Skandale, über Todesfälle und ich habe keine Ahnung, also gefühlt, die Shitlist ist voll.
Ja.
Und trotzdem schaut man das halt eben noch. Es gibt viele, die natürlich sagen, ja, ich steige dann mal aus. Wir haben mal genauso gut immer wieder Leute, die halt sagen, ich bin gerade eingestiegen, könnt ihr mir Tipps geben, was ich schauen soll, was ich verfolgen soll, wo steige ich am besten wieder ein. Und ich glaube, dieses Karussell, das dreht sich halt einfach weiter und tendenziell, dadurch, dass man eben inzwischen bei WWE auch so on point ist, was die Social-Media-Arbeit angeht. Du erreichst so viele neue Leute, die bereit sind, auch teilweise dann, wie gesagt, ein Abo abzuschließen oder halt eben mal Merch zu kaufen, zu einer Show zu gehen. Das Karussell, das dreht sich und es klingt jetzt so knallhart. Ich sehe auch nicht, dass WWE jetzt irgendwie in riesengroße Probleme kommen könnte. Werden sie dann irgendwann vielleicht die Ticketpreise anpassen müssen, wenn sie merken, okay, wir schaffen jetzt nicht mehr die entsprechenden Zahlen zu ziehen, damit es vielleicht auch im TV schön aussieht? So, ja, aber da sind wir noch nicht angekommen. Ja,
also, und ich glaube auch, ich finde, wir hatten jetzt den ersten großen Fall mit Mania, dass man da mal zurückrudern musste, weil das war ja ein Fall, über den wir immer gesprochen haben. Kommt das irgendwann? Und dann haben wir immer gesagt, so, ja, die gehen so weit, wie sie können, und dann gehen sie ein bisschen zurück. Und das hatten wir jetzt zumindest bei dieser Mania zum allerersten Mal. Kann auch daran liegen, dass du Back-to-Back Las Vegas hattest, ne? Aber zumindest war das diese Entwicklung, die wir auch immer prognostiziert haben. Irgendwann kommt diese eine Show.
Ja.
Aber sie werden trotzdem nicht sagen, hier geh umsonst rein. Auch wenn sie gegen Ende hin extrem runtergegangen sind mit dem Preis, das muss man sagen. Aber ja, das heißt nicht, dass sie bei der nächsten Mania jetzt wieder bei $200 anfangen, sondern die werden auch da wieder bei $1,000 anfangen.
Ja, genau das. Ja, ich meine, das ist natürlich auch dieses Dynamic Pricing ist natürlich so ein Ding, das haben wir ja hier auch bei der Deutschland-Tour erlebt, ne, wo wir auch noch am letzten Tag quasi hier eingestiegen sind, du und ich, wo wir auch vorher gesagt haben, so, holen wir Tickets und dann waren die Tickets, die wir gerne gehabt hätten, irgendwie 300, 400 Euro oder so. War auch klar, nee, und dann im Endeffekt habe ich für 80 und du für 90 oder 110 oder so noch was geschlossen.
Irgendwie so, ja, genau.
Also von daher, ja. Aber es ist, wie gesagt, echt ein Problem. Ich bin gespannt, wie sich das hier eben weiterentwickelt, was das angeht. Vor allem auch mit den Leuten, die dann oben einfach sagen, ja, nee, wir wollen da noch mehr Geld verdienen. Und wir sind uns bewusst darüber, dass wir Leute damit verlieren, die vielleicht lange Zeit dabei gewesen sind. Aber auf der anderen Seite holen wir ja neue Leute rein. Das läuft doch alles super. Und natürlich ist diese WrestleMania auch, muss man dazu sagen, es sind auch nicht einfache Zeiten. Also wir wissen auch, dass der Tourismus in Richtung USA auch eingebrochen ist. Das heißt, du hast deutlich weniger internationale Fans auch gehabt, die rübergeflogen sind aus dem einen oder anderen Grund. Du hast es wieder Back-to-Back Las Vegas, aber du hast eben auch die hohen Ticketpreise gehabt, die sicherlich auch viele abgeschreckt haben. Also spielen viele Faktoren eine Rolle. Es wird nicht nur der hohe Ticketpreis gewesen sein, sondern da kommen auch noch andere Faktoren mit rein. Fakt ist aber, WWE hat schon hier den Turbokapitalismus nochmal mit so ein paar Superzündis befeuert und dann ordentlich Gas gegeben, was die Vermarktung angeht, was die Preise angeht und so weiter und so fort. Auch diese WWE-Club, Club WWE, ist halt eine Frechheit. Also, weiß ich nicht, das ist halt wirklich das pure Ausnehmen von den eigenen Leuten. Und ich bin eben auch gespannt, das wollte ich auch nochmal ganz kurz nochmal deutlich ansprechen, ob wir auf lange Sicht eventuell, weil das wurde auch immer wieder angesprochen, ob es auf lange Sicht offene Machtkämpfe um die Entscheiderpositionen gibt. Also wird es irgendwann, sei es jetzt zwischen Mark Shapiro, Nick Khan, Ari Emanuel, Paul Levesque und Konsorten, wird es da irgendwann zum großen Knatsch kommen, eben weil bestimmte Entwicklungen von oben entschieden werden sind, weil vielleicht dann auch manche Leute sagen, ach, nee, da hört es halt für mich auf, ich finde es frustrierend, macht das keine Freude mehr, an diesem Produkt zu arbeiten.
Also ich glaube gerade, weil es dann auch so ein großes Geldkonstrukt ist, wird es da keine offenen Machtkämpfe geben. Also es wird Machtkämpfe geben, natürlich, ne? Aber keine offenen, wo du irgendwie was mitbekommst, weil dafür muss das Ding viel zu professionell laufen. Und das schadet ja allen im Geldbeutel, sollte es da offene Machtkämpfe geben. Und ich habe halt auch das Gefühl, zumindest wirkt es mittlerweile auf mich so, als wäre auch ein Triple H jemand, der einfach sagt, ja, dann ducke ich mich halt weg. So, ich mache ja mein gutes Geld. Meine Familie hat für Generationen ausgesorgt. Also, ich mache hier meine Show. Ne? Also, ist jetzt ja auch nicht, also, Triple H hat jetzt ja auch nicht mehr diesen Ruf, wo wir alle sagen, oh, der Messias kommt, ne? Es ist ja auch einfach nur geschwungen von Triple H ist der Beste hin zu Triple H ist ja der schlechteste Booker aller Zeiten. Also, Internet spricht ja immer nur in Extremen natürlich. Und ich glaube schon, dass der Triple H sich denkt, greifen sie halt ein, machen sie, ich mache mein Ding weiter, ich verdiene sehr, 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 sehr gutes Geld. Wir verdienen alle sehr gutes Geld. Wir bleiben hier einfach im Stuhl sitzen. Also, warum soll ich mich von diesem Stuhl wegbewegen? Der ist sehr gut bezahlt.
Ja, ich bin gespannt. Also, wir wissen auch, dass The Rock und Triple H nicht die allerbesten Freunde sind, was bestimmte Punkte angeht. Das kommt auch noch mit dazu. Es gab auch mal die Meldung, dass hier der Brian Gewirtz, also auch jemand, der da in der Kreativabteilung arbeitet bei WWE, der sehr gut mit einem The Rock kann. Und da muss man dann eben sagen, dass der vielleicht dann irgendwann in eine Position von einem Triple H rücken könnte. Das heißt, wenn The Rock noch mehr Hebel hätte, wäre der jemand, der quasi hier für The Rock in diese kreative Position rücken könnte. Der hat lange Zeit da als Writer gearbeitet und so. Also das ist schon ganz interessant, wie da so die Namen mit ins Boot geworfen werden. Egal. Kommen wir mal so ein bisschen zum aktuelleren Geschehen, weil einher natürlich mit den aktuellen kreativen Problemen gab es natürlich jetzt auch wieder die Entlassungswelle, die Cuts After Mania, so nenne ich es einfach mal. Traditionell haben wir dazu eigentlich immer einen Breaking News Podcast gemacht, dadurch, dass wir jetzt heute eh hier über dieses Thema quasi sprechen, WWE aktuell, habe ich gesagt, wir packen das hier mit rein. Es sind über 20 Wrestlerinnen und Wrestler hier entlassen worden. Die ganze Liste findet ihr natürlich online. Wir gehen hier mal so ein paar Namen durch. Ich lese mal ein paar Namen vor. Also die ersten, die bekannt geworden sind, waren Alba Fire, Zoe Stark und Nikki Cross. Zu Nikki Cross hat sich dann im Prinzip die gesamte Gruppierung der Wyatt Six gesellt. Bo Dallas, Joe Gacy, Eric Rowan, Dexter Lumis, alle weg. zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, ob an der Stelle wirklich alles Entlassungen gewesen sind oder ob an einigen Stellen vielleicht auch einfach Verträge ausgelaufen sind und die einfach nicht verlängert worden sind. Die größten Namen, die wir hier auf der Liste haben, da steige ich gleich erstmal ganz kurz mit ein, ist natürlich Aleister Black und Zelina Vega, weil die zuletzt auch noch in einem Programm gewesen sind. Die waren bei SmackDown zu sehen und es gab zuletzt auch noch die Meldung darüber, dass die sogar in einem ursprünglichen Story-Pitch mit in die Story um Randy Orton und Cody Rhodes verwickelt sein sollten. Kai, das ist, bin ich ganz ehrlich, wir gehen gleich noch ein paar mehr Namen hier durch, das ist für mich die größte Überraschung. Also Aleister Black, der ist ja auch erst gerade letztes Jahr wieder zurückgekommen, der ist jetzt schon wieder weg.
Ja, das, also klar, der hatte auch sein Programm, aber auch da muss man sagen, die wussten ja auch nie so wirklich, was sie mit ihm anfangen sollten. Also wie beim ersten Run eigentlich, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Das ist aber auf jeden Fall der Name, der mit die größte Überraschung ist, weil er auch noch recht regelmäßig im TV war. Da kann man natürlich auch erwähnen, bei Talents, die Namen, die auch regelmäßig im TV waren, die White Six, die jetzt auch komplett entlassen wurden. Also Bo Dallas, Joe Gacy, Eric Rowan, Dexter Lumis und Nikki Cross, dass du jetzt die kompletten White Six raus hast. Auch da, also Debüt damals war krass, kann man ganz klar sagen. Und danach ist auch nicht mehr viel passiert. Ja, die hatten ihren Tag-Title-Run und die waren auch immer mal wieder, also die waren recht regelmäßig bei SmackDown und haben auch da um die Lampe gefädet mit MFT.
Ja.
Aber auch ist alle weg. Und
das ist aber auch ganz wichtig, ganz kurz. Da hat man im Prinzip auch die Geschichte beendet. Ne? Also da war die Geschichte vorbei mit dem MFT. Da hat man den Street Fight und dann war das quasi das Ende der Geschichte. Ja, und ich glaube, dass diese Wyatt Six-Geschichte eh auch eigentlich schon fast auserzählt gewesen ist. Ne? Man hat das eben hier mit reingebracht und dann waren die eben auserzählt.
Das schwingt halt natürlich ganz klar das Emotionale mit, ne? Wo jetzt auch Leute eben sagen, so gut, dann ist es auch diese Bray Wyatt-Ding, da hieß es dann jetzt auch von WWE-mäßig, so jetzt ist auch mal langsam gut hier mit Respektsbekundung und sowas und jetzt tschüss.
Also ja.
Das ist natürlich eine Sache, die auch, glaube ich, Leute sehr emotionalisiert, weil sagst du, man hat sich einfach gefreut, die Leute wieder zu sehen aufgrund des sehr tragischen Todes eines Bray Wyatts, ne? Und jetzt hast du dieses Gefühl, ja, reicht dann jetzt auch.
Ja.
Und das klingt, also es wirkt dann dadurch doppelt hart, finde ich.
Ja, ja, ja. Und auch ein weiterer Name, der mich sehr überrascht hat, weil auch die haben wir noch sehr, sehr regelmäßig gesehen, nämlich an der Seite von Asuka, ist die Kairi Sane.
Ja.
Habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. Auch da, wir haben noch keine genaueren Hintergrundinformationen dazu. Hab mich aber auch gewundert, aber spricht auch wiederum dafür, weil wir haben viele Frauen, die hier gehen mussten. Ich habe gerade Alba Fire angesprochen, ich habe schon Nikki Cross angesprochen, Zoe Stark angesprochen, jetzt eben Kairi Sane, auch eine Tara May Steele bei NXT, beziehungsweise vorher bei LFG ist entlassen worden. Ich finde, hier spricht auch sehr viel dafür, dass man halt eben so ein bisschen durchrotieren wollte in dem Sinne. Ne? Also wir haben viele neue Leute gerade im Main Roster jetzt gesehen bei Raw und bei SmackDown, die hier angekommen sind, ist Sol Ruka, Fatal Influence, wie wir gesehen haben, Black Monroe, die hochkommt. Und wir wissen auch, dass im Hintergrund noch viel mehr Talent quasi heranwächst. Wie siehst du hier die Entwicklung und wie siehst du auch gerade den Namen von der Kairi Sane zum Beispiel?
Kairi Sane hat mich auch gewundert, weil wie du eben sagst, sie war ja noch eigentlich im Produkt eingesetzt auch, ne? Rund um diese Asuka Io Sky Sache. Generell halt schwierig jetzt, weil du hast viele Frauen, die nachkommen. Vor der nächsten auch, du hast viele talentierte Frauen, die nachkommen. Auf der anderen Seite hast du aber auch ganz viele Frauen im Main-Roster, die du mal irgendwann hochgezogen hast, warum auch immer, die du selber noch nicht präsentiert hast. Also auch da jetzt, Julia hat ihren US-Belt verloren.
Ja.
Also ist kein Spoiler, aber das ist schon passiert. Hat ihren US-Belt verloren und eine Julia ist immer noch nicht angekommen. Nikiana James ist immer noch nicht angekommen. Also das sind so Call-Outs, wo du auch sagst, ja, was machen wir, ne? Also, ich finde ja auch manchmal, dass so diese Entlassungswellen, klar, es ist notwendig, dass sie irgendwann passieren müssen. Bei manchen Namen, die du dir anguckst, ist aber auch so ein Eingeständnis des eigenen Unvermögens, was Booking angeht.
Ja. Es ist auch, wie ich finde, auffällig, dass man halt hier wieder einmal die komplette, also die Midcard quasi so aufmischt sozusagen, ne? Und sehr viele Namen, wie du schon gesagt hast, da hat man halt einfach keinen Plan. Also selbst bei den Wyatt Six, wie du schon gesagt hast, ne? Einstieg herausragend und klasse und dann haben die ewig lange, also ich glaube jetzt über ein halbes Jahr irgendwo in der Mid- oder Upper Midcard mit eben dem MFT gefädelt. Und wenn man ehrlich ist, so richtig interessiert hat das halt niemanden, ne, mit der Lampe und hin und her. Das war halt auch nicht geil, ne? Und
also auch, ja, die Mutter sind die Machine Guns. Ist ja das Gleiche.
Ja, reingeholt, großen Namen. Und dann auch als eine der Revolutionäre des Tag Team Wrestlings. Aber das Problem ist halt, Kai, dass auch Tag Team Wrestling halt bei WWE einfach keine Rolle spielt.
Ja.
Oder?
Das war das Problem. Weil, ne, dann, klar, dann waren sie auch Champion und dann haben sie auch mit DIY und wir haben gedacht, Mann, DIY, wenn du mal was machen könntest, wurde auch nicht gemacht. Also es war ja alles egal. Es hat nie geklickt. Und dann ist halt die Frage, ja, was erwartest du denn auch von den Talents, wenn da ja auch nichts gegeben wird? Übrigens, eine Sache, die mich sehr wundert, ist jetzt auch nicht, weil ich die als geisteskrankes Talent sehe, aber die Entlassung von der Zoe Stark, weil die hat sich doch auch erst so verletzt und gab es nicht immer so dieses, wenn Leute verletzt sind, dass man die erstmal nicht entlässt, sondern die erstmal wieder fit werden lässt? Also das war ja auch die Sache.
Die soll ja wieder medizinisch freigegeben worden sein, habe ich jetzt zuletzt gelesen. Aber sie hat halt, ist halt eben noch nicht eingesetzt worden. Aber okay,
die war noch in Reha, deswegen.
Irgendwo dazwischen anscheinend. Aber da muss man sagen, anscheinend ist das kein Hindernis mehr, weil auch Santos Escobar war ja auch erst vor kurzem verletzt. Da hatten wir ja noch den Vertragshicker quasi, dann hat er sich verletzt. Hat er dann nochmal sein Comeback quasi bei Triple A gefeiert, dann die Verletzung. Und ja, dafür, dass man den dann nochmal im Oktober, glaube ich, war das, zurückgeholt hat, das hat sich ja wirklich gelohnt.
Ja.
Das will ich an der Stelle ganz klar sagen. Also das sind schon einige Entlassungen, die wir hier haben. In Apollo Crews ganz ähnlich. Ne? Auch der war lange Zeit verletzt, ist dann zurückgekommen, auch bei Triple A, hat aber nie wirklich jetzt eine größere Rolle mehr gespielt, auch entlassen. Ich muss aber sagen, dass ich zum Beispiel so Leute wie einen Apollo Crews und auch die Machine Guns, das ist für mich so eine ähnliche Generation Indie-Wrestler. Das meine ich im positiven Sinne an der Stelle. Und ich finde, denen fehlt allen so ein bisschen was, was man halt bei WWE braucht. Also die haben sehr gute Arbeit im Ring geleistet und ich liebe die Machine Guns für das, was sie machen. Aber denen fehlt halt eben entweder so ein bisschen Charisma oder ein bisschen Micwork oder einfach ein bisschen was von beidem.
Ja.
Und bei Apollo Crews hat man ja verschiedene Ideen probiert, wenn man mal ehrlich ist. Wir hatten diesen Nigerian Prince, der nicht wirklich geil gewesen
ob
ist.
Ob die Ideen jetzt gut waren, lassen wir mal dahingestellt.
Man hat aber zumindest Sachen probiert. Man hat lange an ihr festgehalten. Ja. Ich habe das damals, bin ich ganz offen und ehrlich, ich habe das nie verstanden, warum man den geholt hat.
Ja.
Weil ich finde, dass der nie in das Produkt reingepasst hat. Außer, dass er halt ein geiler Catcher gewesen ist. Aber ich finde, der hat nie so richtig da reingepasst. Und bei den Machine Guns dasselbe. Ne? Die wurden angekündigt. Und zugleich hat man sich da eben gefragt, ja gut, aber bei WWE ist die Tag-Team-Division ist gerade eine Scherbenhaufen. Die haben genug gute Leute. Ich meine, was ist mit Fraxium geworden, ne? Der ist,
ach, sag nicht solche Sachen.
Ne? Also, allein mal, wenn du jetzt ein bisschen Fantasy-Booking betreibst, ne, was hättest du für eine geile Match-Serie zwischen diesen beiden Teams machen können?
Klar. Dann noch mit DIY dabei, ne? Also, auch das. Also.
Ja, Jumper auch weg. Und Johnny Gargano liegt immer in der Gegend umher.
Ja.
Und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, ich habe auch erwartet, dass Johnny Gargano hier auf der Liste ist.
Ja, okay.
Ne, aber egal. Mich hat's auch überrascht, dass man hier eine Tyra May Steele, da gab's ja schon mal im Vorfeld schon mal so ein bisschen Hickhack, was die Geschichte angeht und ob sie noch im Unternehmen ist, dass man sie entlässt, weil sie zum einen natürlich ja jetzt ein bisschen gepusht worden ist, ne, LFG-Sieg, ersten Auftritte bei NXT, natürlich hat die noch einen langen Weg, aber die ist halt auch eine Olympiasiegerin. Und gerade im Hinblick auf, ey, wir sind bei ESPN und wir wollen Mainstream-Attraction haben, habe ich gedacht, dass man da ein bisschen längeren Atem hat. Und deswegen würde mich da interessieren, was so die Hintergründe gewesen sind.
Das stimmt. Also, weil, wie gesagt, man, und die hat sich ja auch trotzdem auch, die hat ja wirklich eine gewisse Ausstrahlung. Das muss man ganz klar sagen, auch als man die bei NXT gesehen hat. Also, ja, wie du sagst, die war natürlich noch grün, aber ich finde, du hast da schon erkannt, da kannst du was draus machen.
Ja. Ja. Deswegen, also sehr viele Namen, die hier weg sind. Natürlich noch einige aus dem wirklich Developmental-Bereich. Ne? Malik Blade, Dante Chen, Luca Cruzafino, Tyson Dupont, Chris Island, Tariq Equier, Serena Linton, Trill London und das war's dann, glaube ich. Also
ja, hier Andrew Chase hatten wir auch noch, ne?
Andrew Chase, ja. Aber da haben wir auch gesagt, wenn die Chase Human nicht mehr so zündet, dann wird er es auch schwer haben.
Ja. War der nicht sogar schon mal entlassen?
Das kann sein. So wie, ich weiß auch, dass wir schon mal über Aleister Black schon mal eine Breaking News gemacht haben.
Ja, das weiß ich auf jeden Fall auch.
Ich glaube, der war auch schon mal entlassen. Ja, ja. Aber das ist halt eben auch immer der Punkt, ne? Und wir haben auch in der Vergangenheit bei Entlassungswellen gesehen, dass man sich ja auch bestimmtes Talent noch so ein bisschen warm hält. Ne? Man nimmt die quasi aus dem WWE TKO Kader Kosmos so ein bisschen raus, spart dadurch Geld und gleich im Atemzug tauchen die dann bei TNA auf zum Beispiel. Und dann weißt du, okay, wenn man die vielleicht noch brauchen würde oder wenn die sich ab einem gewissen Punkt entwickelt haben, dann können wir die relativ easy wieder zurückholen. Aber wie siehst du hier die Perspektive für so ein paar der Namen, die wir hier haben, gerade für die Großen?
Also, Aleister Black, also ist die Frage, ob jetzt einfach wieder sagt, du, Tony, hast du wieder Platz? Ne? Also, das ist die Frage, ob er da wieder hingeht. Ich glaube, das Problem ist häufig, also, der kann easy in den Indies auftreten, ne? Ich frage mich so ein bisschen,
oder so. Ja.
Der Mensch ist ja schon Gewohnheitstier. Hast du halt Bock, wenn du bist ja in dieser Maschinerie jetzt drin, sei es jetzt auch ein AEW oder auch ein WWE, du bist halt in der großen Company, ne? Das muss doch dann auch schon irgendwann so sein, ach man, jetzt muss ich wieder so hin und her reisen und jedes Booking einzeln. Also, das muss doch schon auch nerven, oder? So klar,
ja.
Das kann auch komplett cool sein, wo du sagst, okay, ich geh jetzt überall hin, ich werde jetzt Champion, so dieses Matt Cardona-Ding, was er halt gemacht hat, ne?
Ja.
Aber da musst du halt auch Bock drauf haben. Und da musst du richtig für malochen. Also von daher ist die Frage, hast du da halt Bock drauf?
Ja.
Ne? Und ich glaube auch schon, dass jetzt natürlich auch ein Aleister Black, dann vielleicht wieder Tommy End, je nachdem, ob er sagt, ich gehe, wo ich halt hingehe, oder Malakai Black, man weiß es nicht. Ob er sagt, ich tue jetzt durch die Indies, der wird ja auch einen ganz anderen Preis jetzt abfragen können, muss man ja auch ganz klar sagen. Und gerade bei diesem Developmental Talent, da ist es schwierig, vielleicht hören manche einfach auch komplett auf zu wresteln, das weiß man halt irgendwie nie. Aber bei diesen sonstigen Namen, also auch so ein Santos Escobar, der wird höchstwahrscheinlich irgendwo in Mexiko unterkommen können.
An dem war damals auch AEW sehr interessiert, muss man dazu sagen. Ne? Deswegen haben wir ja damals gesagt, dass WWE den quasi unter Vertrag genommen hat, bevor der irgendwie im AEW-Roster noch landet.
Ja. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Dann hast du natürlich dieses Auffangbecken AEW, was dann noch manchmal Leute zeigt, wo wir selber auch nicht verstehen, warum holen sie jetzt den? Ne? So dieses, keine Ahnung, Kairi Sane könnte ich mir auch sehr gut bei AEW vorstellen. Oder einfach wieder in Japan. Ne, weil Kairi Sane ist ja wirklich eine verdammt gute Wrestlerin. Das darf man halt nicht vergessen. Ja, also Machine Guns vielleicht einfach wieder zu TNA.
Ich würde die Machine Guns immer noch gerne mal bei AEW sehen. Ich möchte Machine Guns gegen die Bucks sehen. Das ist für mich auch noch so auf einer großen Bühne. Also das ist, ich meine, wir haben auch damals, als die Machine Guns, bevor die gewechselt sind, haben wir auch darüber diskutiert, wo könnten die hingehen. Da haben wir auch gesagt, so eigentlich so das bessere Tag-Team-Umfeld, und das ist jetzt gerade ja auch bei AEW so ein bisschen der Fall, ist halt eben dort. Weil AEW, auch wenn die Tag-Team-Division nicht mehr ganz so im Fokus steht, wie es eine gewisse Zeit gewesen ist, ist trotzdem noch groß. Und man hat auch da verstärkt versucht, da wieder jetzt einen Fokus draufzusetzen. Wir haben jetzt die Geschichte mit FTR und Cope und Christian.
Christian, ja.
Und auch verschiedene andere Tag-Teams. Auch die Bucks sind natürlich weiterhin dabei und diverse weitere Teams. Ich glaube, dass die da erstmal gut aufgehoben würden. Ich glaube, dass die auch weich fallen, weil die halt einfach ausreichend großen Namen haben. Leute wie hier zum Beispiel Tyson Dupont und Tarik Ikwe, die haben schon bei TNA gewrestelt. Ich glaube, dass die dahin gehen werden. Alle anderen muss man mal abwarten. Auf jeden Fall wieder sehr viele Namen, die hier in den Pott geschmissen werden, sozusagen. Also einmal in die freie Wildbahn entlassen werden. Und klar werden davon ein paar weniger wresteln. Vielleicht hören noch ein paar ganz auf. Aber das ist natürlich erstmal auch für die anderen Promotions gefundenes Fressen. Wir wissen, Major League Wrestling expandiert, Maple Leaf Wrestling expandiert und wächst. Also es ist durchaus auch zuträglich, dass hier mal so ein paar Leute gehen, möchte ich dazu sagen. Trotzdem, ja, diese Firmenpolitik ist natürlich unangenehm. Und da muss man jetzt auch nicht sagen, ja, das hat Selina Vega in ihrem Stream gesagt, ja, sie hat einen Anruf von TKO bekommen, wo die über Nachricht überbracht worden ist. Ich glaube auch, dass da einfach rigoros mit dem Rotstift angesetzt wird. Da wird gesagt, so, wir brauchen die Summe X. Wie können wir die Leute rausstreichen? Und ich weiß nicht, ob der Triple H dann noch so eine Wildcard hat und mal sagen kann, nee, den will ich behalten. Weil ja, wie oft haben wir schon gesagt, dass Aleister Black, Tommy End, dass der eine Triple H-Guy ist? Und dafür ist der jetzt schon verdammt oft weg gewesen. Oder? Und wird auch dafür nicht gut eingesetzt. Das kommt auch noch dazu.
Ich wollte gerade sagen, also übrigens neu jetzt ja auch im Lexikon, verdammt oft ist jetzt übrigens zweimal an der Stelle.
Ja, gut. Aber innerhalb von einigen Jahren.
Ja, 2021 war das erste Mal.
Ja, gut, okay.
Genau. Touché. Und trotzdem, also das ist ja auch gerade, was du als zweites gesagt hast, das war immer so dieses Triple H-Prospekt, das war der Triple H-Guy. Ja, dann mach doch mal was mit dem. Also so, kannst du nicht mal sagen, ja, ich finde den geil, aber wie soll er den booken? Ey, gar keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ne? Das ist dann halt auch ein bisschen schwierig. Wir haben alle mal gesagt, oh, Aleister Black, der ist irgendwie super cool. Und selbst bei AEW hat man es ja nie so wirklich gefunden. Klar, du hast das House of Black, das hat auch eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Aber was der mir jetzt sagen möchte, frag mich nicht.
Immerhin sitzt er nicht mehr in einem Raum und wartet darauf, dass du anklopfst.
Ja. Weißt du, seine beste Fehde war das Ding mit Velveteen Dream. Und ab dann kam nichts mehr.
Es ist wirklich bitter, weil im Ring ist er halt absolut talentiert, aber es scheint irgendwie ultra schwierig zu sein, mit dem Geld zu verdienen und mit denen irgendwie da was auf die Beine zu stellen. Ich fand diesen Story-Pitch, der da rumgegangen ist, fand ich gar nicht so schlecht, ne? Dass er da quasi das Böse wieder aus Randy Orton rauskitzeln sollte und so weiter und so fort. So ein bisschen Jake Roberts Ultimate Warrior mäßig. Damals, wer sich da noch dran erinnert. Du garantiert nicht. Hätte ich aber ganz interessant gefunden. Also ich bin neugierig darauf, wo der hingeht. Und wie du auch schon gesagt hast, ne, ob der noch Bock hat, dann nach Japan zu gehen oder wie auch immer. Was ich jetzt kurios fand, dass es auch eine Lucha Underground Teaser gegeben hat, auch dass das wieder an den Start geht, bin ich auch gespannt drauf, was da passiert. Also auch die können gerade solche Charaktere natürlich gut gebrauchen. Es ist trotzdem natürlich sehr unbefriedigend, finde ich, wenn du ständig wenn du diese Cuts hast. Man muss das machen, auf einer gewissen Größe. Ist halt einfach so. Wir wissen noch nicht genau, was sind jetzt wirklich Entlassungen gewesen, was sind ausgelaufene Verträge. Aber natürlich sind ja auch einige Namen dabei, die schon wehtun. Und ich finde, das ist ein Aleister Black, der hätte auch, aus dem hätte man einfach mehr machen können. Und wie du gesagt hast, eigentlich ist es ein gewisses Armutszeugnis bei bestimmten Leuten und ein Schuldeingeständnis. Man sagt, ja, wir wussten eigentlich nicht, damit anzufangen, jetzt schmeißen wir das wieder raus oder wir lassen sie gehen. Also in dem einen oder anderen Weg. Und zugleich haben wir ja, und damit schlage ich den Bogen jetzt zu Raw und SmackDown einmal ganz kurz rüber. Wir haben ja trotzdem so ein bisschen After-Mania-Feeling bekommen, weil sehr viele Talents von NXT sind hochgerückt. Wir haben auch das Comeback der Street Profits zum Beispiel gesehen und wir haben auch noch weitere Ankündigungen hier gehabt über neue Talents. Wir haben auch Roster-Wechsel gehabt, ne, eine Rhea Ripley, die logischerweise jetzt zu SmackDown geht. Wie hast du hier den Wechsel gesehen? Also wir hatten so ein paar Namen dabei, wo ich mir gedacht habe, ist ein bisschen früh. Also Soruka und Ethan Page sind für mich geschenkt, sie sind längst ready. Joe Hendry finde ich viel zu früh, Blake Monroe finde ich viel zu früh, Ricky Saints finde ich viel zu früh. Und warum eine Lainey Reed jetzt auf einmal schon aufsteigen soll, weiß ich auch noch nicht so genau. Die ist halt einfach dabei.
Ja, ich würde sagen, die ist halt einfach dabei, ne? Also es ist, weil die ist Teil von Fatal Influence und deswegen kommt sie halt mit. Joe Hendry verstehe ich auch nicht so ganz, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube sogar an Joe Hendry, der könnte besser bei Raw und SmackDown funktionieren als bei NXT. Weil diese Entrance, Joe Hendry Konzerte kommen in der großen Halle geiler. Also ich glaube, das könnte so ein bisschen wie bei Elias sein. Ne? Wenn du das richtig spielst, haben die Leute da Bock drauf. Ich sehe den auf jeden Fall nicht irgendwie als Championship-Material.
Nee.
Aber halt alles so in diese, also so in dieser ein bisschen ernst zu nehmen darin, aber in dieser Danhausen, Elias, R-Truth-Richtung. Ne? Da kommt halt raus, Entrance ist super geil, Leute haben da Bock drauf, das ist einer für die Stimmung und das, so dafür sehe ich halt einen Joe Hendry. Ethan Page, bin ich bei dir, macht Sinn, ist einfach auch The Miz, ne? Also hatten wir ja schon häufiger mal den Vergleich. Saruka, verstehe ich auch, die hat da ihr Ding auch durcherzählt. Ricky Saints, verstehe ich gar nicht, weil auch bei NXT hat der irgendwie noch nicht so geklickt. Also, was ist er, was will er, was macht er? Verstehe ich noch nicht ganz. Blake Monroe, bin ich gespannt drauf, weil es ist natürlich eine andere Person, ist trotzdem irgendwie recht ähnlich zu der Tiffany Stratton. Allein so, was Look and Feel angeht, muss man ganz klar sagen. Ich bin sowieso kein Fan davon, die Leute jetzt so in Vignetten anzukündigen. Also, weil du beraubst ja so ein bisschen auch ihre Überraschungsdebüts. Verstehe ich nicht, warum man das so macht. Also, weil das ist doch viel geiler, wenn die Musik einfach angeht, die sind halt da.
Also, ich weiß nicht. Also, wir müssen jetzt hier nicht mit, wie ist nochmal der indische Kollege, der immer gekommen wollte und wir war's. Genau, so muss man es nicht machen. Das war genau, wie man es falsch macht. Aber ich finde das, mit bestimmten Personalien, finde ich, kann man das ganz gut machen. Und das hat man ja früher sehr, sehr stark forciert. Und ich glaube, deswegen ist das, glaube ich, so ein Punkt, an dem sich die Geister scheiden werden. Wir haben auch, bevor eine Razor Ramon debütiert ist, unzählige Charaktervignetten von dem gesehen. Nur als ein Beispiel. Ich weiß aber auch, dass natürlich der Effekt größerer ist innerhalb der Halle, wenn auf einmal eine Musik ertönt. Aber vielleicht ist man sich da auch unsicher, ob die Crowd die Leute schon kennt. Das heißt, wenn dann auf einmal die Musik von der Tiffany Stratton, siehst du, ich fange auch schon durch. Wenn dann auf einmal die Musik von der Blake Monroe ertönt, wenn du dann auf einmal eine Arena hast, in der 90% nur Fragezeichen über dem Kopf stehen haben, ist es halt auch blöd. Ne?
ist es nicht, dass die Leute dann jetzt auf einmal ausrasten, nur weil sie eine Vignette gesehen haben. Ne?
Nee, aber sie können zumindest schon mal sie ein bisschen einordnen und wissen schon mal, wer da auf sie zukommt, anstatt dass sie dann die übliche "Hey, my name is Blake Monroe" und so Promo halten muss. Wie gesagt, das sind zwei verschiedene Ansätze. Ich bin grundsätzlich, mag ich eigentlich so Vignetten ganz gerne. Ja,
ja. Muss man mal sagen, wenn du aber davor Angst hast, ne, dass keine Reaktion gezogen wird, dann hast du keine Leute, die bereit sind für einen Call-Up. Also, ja. wenn du darüber Gedanken machen musst, dann musst du dich fragen, macht ein Call-Up an dieser Stelle überhaupt Sinn? Weil eigentlich müssen wir sagen, so, du hast ein NXT durch, jetzt gehst du hoch. Deswegen, also ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ich bin weiterhin Fan davon zu sagen, gib eine Überraschung. Weil klar, natürlich, ne, wenn du sagst, nächste Woche passiert das, dann schalten ja Leute vielleicht ein, weil die wissen ja, das und das passiert. Eine Überraschung kannst du ja nicht planen. Und dann belohnst du ja die Leute, die das einfach spontan gucken. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nämlich einfach Leute vorm Fernseher haben. Ansonsten, trotzdem, also wie gesagt, Ricky Saints ist so ein Call-Up, das verstehe ich nicht. Ich sehe da auch noch keinen Spot für. Also auch da so, du hast einen Carmelo, Hayes und sowas, alle noch nicht richtig etabliert, aber schmeiß einfach nach, schmeiß nach. So, du weißt nicht, wohin mit den Leuten, schmeiß einfach rein. Gib dir dann ein, zwei Debüt-Matches. Ja, Royce Keith haben wir geholt. Was macht er? Keine Ahnung, Mann, Dark Match.
Ah, der ist ja hier, Andre the Giant, hallo, ja. Bitte.
Die hat Carmelo Hayes übrigens auch schon gewonnen, ne? Also an der Stelle. So viel dazu.
Also ich
bin mal gespannt.
Mir geht das mit Ricky Saints ähnlich. Also ich finde, der ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, ne, der ist bei NXT noch nicht so richtig angekommen, also zumindest bei mir nicht. Großes Debüt, dann sofort ins Title Picture, Championship Run und so. Aber irgendwie zündet der für mich nicht, ne? Dann Heel Turn, hin und her. Und abgesehen davon bin ich auch mal da neugierig drauf, wo man ihn dann überhaupt platzieren wird, weil der eben auch körperlich natürlich jetzt nicht ganz, ganz oben mitspielen wird, weil der halt einfach noch ein bisschen kleiner ist. Bin neugierig, ob sich vielleicht ein Cody für ihn eingesetzt hat, dass er gesagt hat, hier, holt den mal hoch, ne? Ich bürge für den, bring den mal zu SmackDown, wir können da was machen. Also, das ist jetzt eine reine Spekulation meinerseits, ne, weil da wissen wir, dass ein Cody sehr großer Befürworter von Ricky Saints gewesen ist. Aber ich bin da komplett bei dir. Wenn du mal eben schaust, wer doch bei SmackDown da zum Beispiel im Roster unterwegs ist. Ich musste gerade auch so an Ilya Dragunov zum Beispiel denken, ne? Der noch im Interview mit mir gesagt hat, so, ja, er ist auf der Suche nach dieser einen Rolle, die er irgendwie, nach der großen Geschichte, so, ja, okay, dann kannst du weitersuchen, weil auf einmal kommen noch neue Leute, die dir dann eben auch quasi den Spot wegnehmen sozusagen. Ne? Carmelo Hayes ist da auch noch so ein Name, den wir da eben haben. Royce Keys, mal gucken, wo man den einsetzen wird. Auch einen Tama Tonga hat man zuletzt versucht, prominenter einzusetzen, so gerade vom MFT. Also
ja.
Manchmal hat man wirklich das Gefühl, es wird hier angekündigt, nur damit man eine Ankündigung hat. Und bei der Blake Monroe, da könnte ich mir das vorstellen, dass sie tatsächlich ein bisschen besser funktioniert, wenn man sie aber entsprechend einsetzt. Das ist immer die große Voraussetzung. Ne? Hat man da den Willen, wirklich Zeit und Gedanken zu investieren, weil auch da hatten wir in der jüngeren Vergangenheit viele Debüts in der Frauendivision, ne, mit eben auch eine Jordynne Grace zum Beispiel, ist ja, klar, hat die irgendwie ihren Run bekommen, ne, oder auch ihre Title Contendership.
Stimmt,
ne?
Die ist ja sogar im Main Roster.
Ja, ja.
Das habe ich ganz vergessen. Du hast recht.
Ja. Und erinnerst du dich noch, als wir hier diesen spontanen Push von Kiana James gehabt haben, weil du die gerade angesprochen hattest?
Ja, also deswegen, das verstehe ich halt auch nicht. Also das ist ein Call-up, was ich nie verstanden habe.
Also ganz, ganz merkwürdig. Und als hätte man auf einmal so die Not gehabt, wir müssen jetzt irgendwie hier was machen. Klar, man muss immer 2x3 Stunden füllen, kann ich verstehen. Und man will auch immer frisches Talent haben. Aber du musst ja auch Talent reinbringen und für die einen Plan haben. Und wenn du auf einen Schlag jetzt so, hier übrigens, hier hast du 3 und hier hast du 3, parallel zu den nächsten Geschichten, die wir da eben haben, ist das ein Riesenproblem. Und mir ist auch beim Blick auf den Kalender aufgefallen, lieber Kai. Weißt du, dass es schon übernächste Woche schon Backlash ist?
Übernächste Woche schon?
Ja, am 9.
Ach du Kacke.
Also ich war auch überrascht. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass es eine Woche später ist. Aber es ist tatsächlich am 9.
Das in Italien, ne?
Nee, das ist Clash in Italy, ist Ende des Monats. Ist Ende Mai.
Ach stimmt, jo. Ach, tschüss, da liegen ja auch nur 3 Wochen zwischen.
Ja, das muss reichen.
Stark.
Ja, also das ist halt eben auch so ein Schedule. Und wir haben bis jetzt für Backlash, also wie gesagt, 2 Wochen noch hin, ein Wochenend-Podcast dazwischen, haben wir noch keine richtige Card. Keine Card, noch keine richtigen Fäden, mehr oder weniger.
Wahrscheinlich, wir haben ein Match, ne?
Bitte?
Wir haben ein Match, ne?
Noch gar nichts offiziell. Wir haben die Herausforderung von Jacob.
Stimmt,
von
wir haben ja noch Robert hier Rain. Überleg erstmal, mach dir nochmal Gedanken, ob du es auch wirklich willst. Stimmt, ja, ja, okay.
Ja, aber offiziell haben wir noch keine Ankündigung. Das wird jetzt alles in 2 Wochen lang zusammengeschustert und dann musst du noch irgendwie neue Leute reinbringen. Ich finde das alles übereilt. Du gibst dem Produkt keine Zeit zu atmen. Du gibst auch den Zuschauern keine Zeit, irgendwie eine Beziehung zu den Talent aufzubauen, zu den Geschichten. Ich finde, das ist ein großes Durcheinander. Und wir können froh sein, dass wir nicht Jelly Roll und Pat McAfee noch dazwischen haben.
Ja, sonst hättest du jetzt wenigstens ein Match, ne?
Das stimmt. Hätten wir das Tag Team Match bekommen.
Ja.
Boy, oh boy. Wie gehen wir jetzt hier aus dem Podcast raus, Kai?
Alles schlecht, aber es war auch vorher alles schlecht. Nur alles ist anders schlecht.
Ja, es ist, man hat gerade wirklich das Gefühl, dass ein bisschen Führungschaos bei WWE vorherrscht. Wir hatten das schon häufiger hier an der Stelle, aber derzeit ist es ganz, ganz wild. Und dann eben auch noch diesen Konflikt zwischen den wirtschaftlichen Plänen und dann eben all dem, was da noch kreativ mitschwingt. Das werden noch bewegte Monate werden, die uns hier erwarten. Und erstmal im Mai erwartet uns nämlich noch jede Menge Wrestling. Wie gesagt, Backlash, der Clash in Italy, den haben wir noch. Und dazwischen haben wir auch noch das Saturday Night's Main Event. Und Double or Nothing haben wir auch noch. AEW.
Stimmt, das ist krass. Also jetzt ist wieder diese Zeit, wo du eigentlich sagst, das ist so kreativ, ein Wrestling-Loch, aber du hast super viele Events.
Ja, genau so ist das. Und schreibt uns dann natürlich gerne mal, wie ist denn euer aktueller Blick auf WWE? Wir waren heute sehr, sehr kritisch, wie sich das für uns gehört. Anschließend an die WrestleMania-Berichterstattung. Wie sieht es da bei euch aus? Hat die vergangene Woche vielleicht ein bisschen was gerettet? Freut ihr euch auf bestimmte Talents, die hier hochkommen? Oder sagt ihr momentan, boah, ich schaue das noch, aber mein Herz ist irgendwie gerade nicht dabei. Wie seht ihr das? Schreibt uns ja gerne in die Kommentare bei YouTube zum Beispiel. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da an Feedback kommt. Ja, Kai, dann sind wir aber an der Stelle erstmal durch, oder?
Ja, übrigens, was mir noch eingefallen ist, finde ich eigentlich auch ganz witzig, weil du ja meintest, hier dieses, also wo wir darüber gesprochen haben, mit dem das Produkt verfolgen. Also wir haben ja wirklich auch nicht wenige Leute, die uns auch sagen, ich schaue es gar nicht mehr, aber ich höre eure Podcasts.
Ja.
Weil das ist immer, also dieses WWE oder Wrestling ist immer ein Teil von meinem Kosmos, aber das Produkt holt mich nicht so ab. Ich möchte aber schon informiert sein. Das ist ja wirklich dieses, wie ich gesagt habe, auch ich, wir sind diese treu doofen Wrestling-Fans, wir haben das mal irgendwann auf Tele 5, Sport 1 oder wo auch immer das zu deiner Steinzeit lief, entdeckt und sind da irgendwie kleben geblieben.
Ja.
Und kommen da auch nicht von weg.
Nee.
Und das ist auch irgendwie schön. Aber irgendwie sind wir auch alle dumm. Aber es ist auch schön.
Genau. Ich muss an der Stelle ganz kurz noch sagen, hier als Rausschmeißer, ich finde es übrigens gut, dass JC Jane ins Main Roster kommt. Ich bin gespannt, ob sie da sich durchsetzen wird, aber ich fand das Debüt und die Art und Weise, wie man es aufgebaut hat, erstmal ganz gut. Hier mit Fatal Influence, die so ein bisschen Roughshot laufen in der Women's Division. Das finde ich, kann man ganz gut so machen. Das haben wir gerade vergessen zu erwähnen, deswegen schiebe ich das noch hinten dran. Willst du noch was dazu sagen?
Nee. Also JC Jane verstehe ich, die anderen beiden. Ich glaube, die werden irgendwann höchstwahrscheinlich entlassen. Also das sind so Kandidaten, über die wir dann in x Jahren sprechen. Ne, die sind jetzt einfach dabei und deswegen haben die jetzt auch den Call-Up bekommen. Ich bin sehr gespannt, wenn die letzten Jahre eins gezeigt haben, ist, dass ich eine JC Jane gar nicht einschätzen kann. Weil ich habe die schon bei NXT erst irgendwie langweilig gefunden und ich dachte, die wird so ein Transitional Champion. Auf einmal hatte die einen sehr guten Run. Von daher, keep proving me wrong.
Ganz genau das. Und wir hören uns dann an gleicher Stelle in der kommenden Woche hier wieder. Wir beide, Kai und ich, werden auch in der kommenden Woche das Magazin übernehmen, dann am Freitag für Supporter. Seid da auf jeden Fall auch dabei. Ja, und da hören wir uns dann einfach wieder. Und ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.